Übersicht. Im ersten Teil des Buches geht es um die richtige Form des Gottesdienstes in der Stiftshütte und später im Tempel. Die fünf Arten von Opfern, die Gott annehmen würde, Kapitel 1 bis Kapitel 7, und die Bedingungen dafür, dass die Priester Israel vor Gott vertreten konnten, Kapitel 8 bis Kapitel 10, und dass die Gottesdienstteilnehmer von Gott angenommen wurden, Kapitel 11 bis Kapitel 16. Im Rest des Buches, dem sogenannten Heiligkeitsgesetz, Kapitel 17 bis Kapitel 27, geht es um ein gottgemäßes Leben außerhalb der Stiftshütte. Somit geht es im dritten Buch Mose um den vor Gott rechten Gottesdienst und das vor Gott rechte Leben, was beides dadurch zustande kommt, dass man heilig wird und heilig bleibt. Die Bibel verbindet auch im Blick auf die Gemeinde Jesu den rechten Gottesdienst mit dem rechten Leben außerhalb des Gottesdienstes. Jeglicher Gottesdienst, in dem sündiges Leben toleriert und immer wieder zugelassen wird, ist kein christlicher Gottesdienst. Die ersten sieben Kapitel bilden gewissermaßen das Handbuch für Opfer in Israel. Vergleiche die Zusammenfassung in Kapitel 7, Vers 37 bis Vers 38. In diesen Kapiteln werden fünf Opferarten beschrieben. Die ersten drei, Brand-, Speis- und Friedensopfer, sind im Alten Testament die bekanntesten Opferarten. Immer wieder finden wir hier Ausdrucksweisen wie ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn, Kapitel 1, Vers 9 und Vers 13 und Vers 17, Kapitel 2, Vers 2 und Vers 9 und so weiter. Diese drei Opferarten betonen, welche Folge das Opfer aus der Sicht Gottes hat. Die Kapitel, in denen es um die beiden übrigen Opferarten, Sünd- und Schuldopfer, geht, sind anders angeordnet und haben eine andere Funktion. In ihnen geht es weniger um den Wert der Opfertiere und mehr um die Arten von Sünde, die begangen wurden, absichtlich oder unabsichtlich, sowie um den Zustand des Sünders. Immer wieder finden wir hier Ausdrucksweisen wie: So soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Kapitel 4, Vers 20 und Vers 26 und Vers 31 und Vers 35, Kapitel 5, Vers 6 und Vers 10 und so weiter. Diese beiden Opfer betonen also, welche Folge sie aus der Sicht des Menschen haben. In den Kapiteln 8 bis 10 geht es um die Ordination und die Einsetzung von Priestern und um den Aufweis der Konsequenzen, die es hat, wenn ein Priester unsachgemäß handelt. Es lässt sich nicht mehr genau sagen, worum es bei dem fremden Feuer, Kapitel 10, Vers 1, von Nadab und Abihu gegangen ist, aber der Textzusammenhang zeigt, dass es um die Heiligkeit Jahwes ging und darum, dass man sich ihm nur so nähern darf, wie er es angeordnet hat. Kapitel 10, Vers 3. Die Kapitel 11 bis 16 haben mit der Unterscheidung zwischen rein und unrein zu tun. Dies betrifft das, worum es im tagtäglichen Leben in der Antike ging: Nahrung, Kapitel 11, Geburten, Kapitel 12, Haut- und Pilzerkrankungen, Kapitel 13 bis Kapitel 14, und körperliche Absonderungen, Kapitel 15. Mit den Vorschriften hinsichtlich der Nahrungsmittel werden Anordnungen für den Verzehr von Tierfleisch fortgeführt, die Gott früher erlassen hatte. Nach der Schöpfung sollte der Mensch als Vegetarier leben, 1. Mose Kapitel 1, Vers 29 bis Vers 30. Doch nach der Sintflut räumte Gott Noah und dessen Familie das Recht ein, Fleisch zu essen, wenn daraus das Blut völlig ausgelaufen war. 1. Mose Kapitel 9, Vers 3 bis Vers 4. 3. Mose Kapitel 11 weitet diese Einschränkung im Blick auf die Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren aus. Es lässt sich heute nicht mehr in jedem Fall sagen, warum der Verzehr bestimmter Lebensmittel oder warum gewisse Handlungsweisen Unreinheit verursachen. Manche Nahrung war unrein, da sie die Ursache von Krankheiten war. Im Leben zur Zeit der Antike gab es keine Möglichkeiten, in Gebieten mit sehr warmem Klima Lebensmittel kühl zu halten. Deshalb stellte Fleisch eine Gefährdung für die öffentliche Gesundheit dar. Aber es dürften auch religiöse Gründe dazu beigetragen haben, dass der Genuss bestimmter Lebensmittel verboten wurde. Vielleicht waren manche zu sehr mit heidnisch-religiösen Praktiken verbunden. Andere wurden verboten, weil Blut ganz eng mit dem Leben zusammenhing, 3. Mose Kapitel 17, Vers 11. Israeliten mussten vor dem Leben als einer Gabe Gottes höchsten Respekt haben, so dass sogar aus essbaren Tieren das Blut vollständig auslaufen musste. Kapitel 17, Vers 13 bis Vers 14. Das Volk durfte nur solche Tiere verzehren, die Gras fraßen. Alle fleischfressenden Tiere mussten vom Speiseplan gestrichen werden. Schließlich gilt es wahrzunehmen, dass hinter all diesen Kapiteln über die Unterscheidung von rein und unrein eine verborgene Wirklichkeit steckt, die sie für uns zu einer wichtigen Lektion macht. Die Kapitel 11 bis 15 laufen auf das hinaus, was in Kapitel 16 zum Versöhnungstag gesagt wird. Sie beschreiben die Unreinheit als etwas, das am Versöhnungstag seine Lösung und seine Antwort findet. Kapitel 16, Vers 16. So wie die Kapitel 1 bis 7 die Opfer beschreiben, die zur Weihe der Priester erforderlich waren, Kapitel 8 bis Kapitel 10, so definieren die Kapitel 11 bis 15 Unreinheit als etwas, das den Versöhnungstag notwendig macht. Der Versöhnungstag war einer der heiligsten Festtage im Kalender Israels. Siehe auch 3. Mose Kapitel 23, Vers 26 bis Vers 32, wo dieser Tag in der Reihe der religiösen Feste Israels erscheint. Im Unterschied zu anderen hohen Festen Israels dient dieser Tag nicht der Erinnerung an eine von Gottes großen und mächtigen Taten der Vergangenheit oder als Feier seiner schenkenden Güte in der Ernte. Am Versöhnungstag bietet Gott einmal jährlich die Gelegenheit, von allen Sünden und Verunreinigungen rein zu werden, die im Verlauf des vergangenen Jahres nicht gesühnt worden waren. Dieser Tag bot Sühne für den Hohepriester, das Heiligtum und das Volk, so dass alle gereinigt werden vor dem Herrn. Kapitel 16, Vers 30. An diesem einen Tag pro Jahr war es dem Hohepriester erlaubt, das Allerheiligste zu betreten, den innersten Bereich der Stiftshütte. Vers 2 bis Vers 3. Dorthin brachte er das Blut der Opfertiere zur Sühne für sich und das Volk. Vers 14 bis Vers 15. Für Christen ist ein neuer Hohepriester an die Stelle des Versöhnungstages getreten. Jesus Christus betrat das Allerheiligste ein für allemal, um Sühne zu schaffen, nicht durch das Blut von Tieren, sondern durch sein eigenes Blut. Hebräer Kapitel 9, Vers 11 bis Vers 12. Das Blut der Opfertiere gehörte nur zu einem Teil der Feier. Einzigartig bei dieser heiligen Angelegenheit war, dass ein Sündenbock oder Azazel, Vers 8 bis Vers 10 und Vers 20 bis Vers 22, eingesetzt wurde. Die genaue Bedeutung von Azazel ist unklar. Manche Ausleger meinen, das Wort beziehe sich auf einen ganz bestimmten bösen Ort oder einen Wüstendämon. Vers 10, zu Azazel in die Wüste schicke. Aber mit diesem hebräischen Wort ist, wie alte Übersetzungen zeigen, der Ziegenbock selbst gemeint. Man kann Vers 10 auch übersetzen, als Ziegenbock in die Wüste schicke. Auf alle Fälle ist klar, welche Funktion dem Ziegenbock bei dieser Zeremonie zukommt. Er schafft mit seinem Leib symbolisch die Sünde des Volkes hinweg. Aaron legte seine Hände auf den Kopf dieser Ziege, bekannte Israels Schuld und schickte dann den Bock in die Wüste. Bezeichnenderweise hat das hebräische Verb für tragen, nasa, Missetaten in die Wildnis trage, Vers 22, auch die Bedeutung vergeben. Die Kapitel 17 bis 27 werden als Heiligkeitsgesetz bezeichnet. Dass hier der Begriff heilig so oft vorkommt, macht diesen Abschnitt zu einer Einheit. Das Wort heilig kommt mit allen Variationen in diesen 11 Kapiteln 85 Mal vor. Der ganze Abschnitt beschreibt, auf welche Weise die Israeliten heilig werden und es bleiben. Heiligkeit betrifft alle möglichen Gebiete, von der sexuellen Reinheit bis hin zum Beachten der Feiertage und dem gerechten Verhalten gegenüber den Armen. Der Aufruf zur Heiligkeit ist in Gottes heiligem Wesen begründet. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Kapitel 19, Vers 2.